Der BR Schlagerbrunch
mit Karin Schubert. Brunchzeit auf BR Schlager. Servus und hallo zu zwei gemeinsamen Stunden im BR Schlagerland. Heute mit einem der bekanntesten Strafverteidiger Deutschlands, Stefan Lukas. Ja, da geht's heute mal ans Eingemachte. Schließlich sind Strafprozesse nicht immer ein Zuckerschlecken. Aber Stefan Lukas ist nicht nur Anwalt mit eigener Kanzlei, sondern auch Buchautor, Kabarettist und langjähriger Darsteller in diversen Gerichtsshows bzw. Scripted Reality Fernsehsendungen. Hallo nach München in unser Studio in Freimann.
Ein ganz großes Hallo aus München zurück. Ich freue mich, da zu sein. Ich freue mich wirklich richtig, da zu sein.
Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Bei Richter Alexander Holt haben Sie ja einen Staatsanwalt gespielt. Im wahren Leben verteidigen Sie Menschen vor Gericht. Das sind ja schon eigentlich sehr gegensätzliche Jobprofile, oder?
Absolut.
Was liegt Ihnen mehr?
Das sage ich Ihnen. Im Fernsehen liegt mir der Staatsanwalt sicherlich über die Jahre sehr. Seit 2001 mache ich da den Staatsanwalt. Im echten Leben kann mir nur eine Rolle liegen und das ist der Strafverteidiger. Ich wollte immer verteidigen. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich hatte in der Ausbildung die Chance, auch mal den Staatsanwaltsposten auszuüben und habe gleich am ersten Prozesstag für alle Angeklagten Freispruch beantragt. Mhm. Spätestens da wusste ich, ich bin kein geborener Staatsanwalt.
Okay, würden Sie sagen, Sie haben Ihren Traumjob gefunden?
Den habe ich. Das alles, was Sie aufgezählt haben, wofür man mich kennen kann, das mache ich ja immer in meiner Position, in meiner Funktion als Strafrechtler. Mhm. Und ist das nicht toll, dass man da so viel machen kann, wenn es einem Spaß macht? Und das tut es eben.
Allerdings. Aber Ihren Kindern würden Sie nicht unbedingt empfehlen, Juristerei zu studieren, oder?
Ist wahr. Ich habe das irgendwie damals alles gut hinbekommen, dieses Studium. Aber wenn ich heute so zurückschaue, in diesem Leben würde ich nicht noch einmal Jura studieren wollen. Es ist ein hartes Studium, es zieht sich und ich finde, es gibt heute so viele kreative Möglichkeiten. Es gibt ja Studiengänge, von denen hätten wir damals geträumt. Die sollen doch bitte noch ein bisschen weiter gucken als nur Richtung Jura und BWL, ohne diese beiden Geschichten hier irgendwie schlecht machen zu wollen.
Ich hatte heuer ja auch schon einen Schlagerbrunch mit Richterin Barbara Salisch.
Oh ja.
Die macht das ja auch schon seit ganz vielen Jahren. Kennt man sich in der Branche eigentlich?
Also ich kenne sehr viele, aber ich habe Frau Salisch tatsächlich noch nicht persönlich kennengelernt. Sie müssen sich vorstellen, wir sind immer beim selben Sender gewesen, lange Zeit bei Sat.1, jetzt bei RTL. Wir drehen ja wieder aktuell, aber es sind verschiedene Produktionsfirmen und damit ist das so, wenn wir da sind, sind die nicht da und umgekehrt. Und jetzt gehen Frau Salisch und ich auch nicht ständig auf den ganzen Partys ein und aus. Ich habe sie einfach noch nicht kennengelernt, würde das sehr gerne tun. Sie ist ein Urgestein, ein Original und es gibt gute Gründe, warum sie so lange auf Sendung ist und wieder auf Sendung ist.
Absolut, auch wirklich sehr sympathisch. Vergleicht man eigentlich so heimlich die verschiedenen Formate?
Nein. Also es wäre gelogen, wenn man nicht drüber schielt. Aber ich habe immer für mich ein Motto gehabt, dass auch beim Fernsehen gelebt wird, man muss seine eigene Sache gut machen. Wissen Sie, es gibt Anwälte, die kommen zum Beispiel zu einem Mandanten und sagen, der ist schlecht, der ist schlecht, der ist schlecht, deswegen muss ich ja gut sein. Mhm. Es ist doch immer viel besser, man argumentiert von sich heraus, warum man gut ist. Und unser Format jetzt, Ulrich Wetzel, das Strafgericht, hat einen hohen Anspruch. Der Anspruch lautet, wir machen eine Unterhaltungsshow, aber es soll juristisch alles einwandfrei sein. Mhm. Und das ist es. Und da ist uns ganz egal erstmal, was links und rechts passiert. Wir haben diesen Anspruch, es soll Spaß machen, es soll dem Publikum Spaß machen, es soll unterhalten und es soll wirklich korrekt sein. Und von daher wird da gar nicht so viel geschielt. Aber natürlich guckt man. Man will ja wissen, was die Konkurrenz macht, die ja das berühmte Geschäft belebt.
Ich muss sagen, ich schaue auch ab und zu mal rein. Es ist tatsächlich unterhaltsam. Aber ist denn Rechtsprechung in der Realität auch manchmal unterhaltsam?
Tatsächlich, ja. Also ich habe immer wieder, also ich könnte Ihnen jetzt zig Fälle erzählen und Sie raten lassen, ist das jetzt ein Richter Holt-Ulrich-Wetzel-Fall oder ist es ein Fall aus dem echten Leben und Sie würden es ganz oft nicht wissen. Viele Fälle, die wir im Fernsehen bringen, sind ja auch genau genommen etwas abgeändert, Fälle, die im echten Leben stattgefunden haben. Es ist der alte Spruch, es gibt nichts, was es nicht gibt, der trifft auf Juristerei und juristische Sachverhalte 100% zu.
Manchmal übertrifft die Realität ja auch die Fiktion, oder?
Ja, es ist so. Und wissen Sie, manchmal, es gibt auch Wechselwirkungen. Was meinen Sie, wie oft ich das erlebe in Gerichtssälen, dass von hinten jemand reinruft und mitmischen möchte aus dem Publikum? Dann werde ich immer sehr böse angeschaut, weil ich irgendwie verantwortlich gemacht werde, weil Sie wissen, in den Gerichtsschuss wird auch öfter mal von hinten reingerufen. Ich erkläre das immer so, wissen Sie, wir drehen so 44 Minuten, so lange dauert so eine Sendung. Und irgendwann, so in der 38. Minute, kann es passieren, dass von hinten einer reinbrüllt, hallo, ich bin's, ich bin doch der Mörder, den Sie suchen. Ist klar, der muss das reinbrüllen, weil wir müssen ja fertig werden in 40 Minuten, 44 Minuten. Im echten Leben hat man mehr Zeit. Aber wenn dann im echten Leben auch jemand reinbrüllt und ich sitze auch noch im Gerichtssaal, dann werde ich immer so ein bisschen dafür verantwortlich gemacht, was ich nicht so fair finde. Aber ich behaupte, auch früher wurde schon reingebrüllt. Nur jetzt verbindet man es immer mit den Gerichtsshows.
Sie sind in Frankfurt aufgewachsen. Ihre Mutter war ja eine begnadete Amateurschauspielerin, der Vater auch Jurist, aber nicht in dem Bereich, in dem Sie tätig sein wollten, oder?
Alles richtig zusammengefasst. Dass ich heute Strafverteidiger bin, ist tatsächlich nicht irgendwie einer Prägung durch meinen Vater geschuldet. Mein Vater war im Privatschulwesen unterwegs als Jurist. Das habe ich nie mit Juristerei als Kind oder als Jugendlicher verbunden. Und ich habe Jura am Ende studiert, weil ich wusste, in diesem Fach bei der Juristerei darf ich reden und schreiben. Und das ist genau das, was ich immer wollte. Theater, das hat meine Mutter gemacht. Tatsächlich, sie haben es auf den Punkt gebracht. Sie hat wirklich also ein ganz großes Talent gehabt. Sie ist leider sehr früh verstorben. Da war ich 14 Jahre alt und sie auch gerade mal 36. Aber sie hat bis dahin wirklich für die Bühne gelebt. 50 Aufführungen im Jahr war Minimum, was sie gemacht hat. Und so wie der Papa manchmal die Jungs zum Fußball mitnimmt, so sind wir eben allesamt meine Geschwister. Ich habe noch einen Bruder und eine Schwester, 2 Jahre jünger als ich, wurden wir jeweils mit 5 Jahren schon zum Theater mitgezogen. Und ich habe, bis ich dann Anwalt wurde, also man könnte sagen, ohne Ende gespielt. Ich habe vom 7. Zwerg bei Schneewittchen anfänglich über den Prinzen bei Dornröschen bis hin zum jungen Liebhaber bei Boulevardkomödien wie Boeing Boeing alles gespielt. Später auch Regie geführt, auch da dann die PR-Arbeit übernommen und musste dann wegen der Juristerei aufhören. Während mein Bruder zum Beispiel heute immer noch als Musical-Darsteller professionell in Deutschland unterwegs ist, der hat sich also komplett entschieden und ich mich indirekt, weil ich mache ja heute doch im weitesten Sinne irgendwie auch immer noch Bühne und liebe es.
Der Name Lucas hat zwar nichts mit George Lucas, dem Hollywood-Produzenten,
das sagen
zu tun.
Sie jetzt so, ja.
Ja, aber Sie haben ja ein Familienwappen. Das ist ja spannend.
Ja, das haben wir tatsächlich. Es gibt eine sehr lange Tradition. Wir können auf viele 100 Jahre Lucas-Geschichte zurückblicken. Wie das Wappen mal irgendwann wo entstanden ist, weiß ich nicht. Geadelt. Doch, es gab mal einen, der vorübergehend ein von tragen durfte. Aber das durfte nicht weiter vererbt werden. Und ich weiß nicht, wann, wie das Wappen zustande kam. In den offiziellen Wappenbüchern finden Sie es aber jedenfalls. Und ich habe auch tatsächlich so einen Siegelring, den ich dann zu besonderen Anlässen trage. Ich bin ein Familienmensch und ich mag es, dass es da doch eine echte Geschichte gibt bei den Lucassens.
Sie sagen Familienmensch. Ihre Mutter ist ja sehr früh mit 36 gestorben. Ja. Da waren Sie, haben Sie gerade gesagt, 14, ne? Wenn ich recht bin. Was hat das mit Ihnen, aber auch natürlich mit der ganzen Familie gemacht, wenn eine Mutter so früh von Ihnen geht?
Also ich kann einfach nur sagen, es ist schlimm, wenn sowas passiert, ne? Und jetzt bin ich ja doch schon, man hört es nicht, diese junge Stimme lässt ja anderes erahnen, aber ich bin jetzt doch 52. Das heißt, das ist schon sehr, sehr lange her, 1986 war das. Aber das lässt sie ja niemals los. Wenn sie mit 14 ihre Mutter verlieren, dann ist das unfassbar früh. Und jetzt bin ich so viel älter, als meine Mutter war, als sie gestorben ist. Also es gibt praktisch keinen Tag, an dem nicht irgendwelche Gedanken an die Mutter da sind. Sehr viele, vor allem natürlich positiv besetzte. Es macht viel aus einem, weil sie sind mit 14 in der Phase, wo sie eigentlich so ein bisschen sagen wollen, liebe Eltern, ich bin jetzt mal weg. Und sie wollen ein bisschen frech sein und sie wollen ausprobieren. Und dann sind sie plötzlich von heute auf morgen eher gefordert, erwachsen sein zu müssen, was sie nicht sind mit 14. Und von daher, ich glaube, Verantwortung tragen, sich aber auch bewusst machen, dass jede Sekunde sich im Leben etwas im Guten wie im Schlechten ändern kann, das habe ich sehr früh schon gelernt und das prägt natürlich. Also von daher hat es sicherlich viel aus mir gemacht, aber was das Schöne ist zum Thema Familienmensch, als Familie mussten wir uns nicht neu zusammenraufen. Auch zu meinem Vater besteht ein so tolles Verhältnis. Das heißt, wir wussten mit dem Todestag, wir werden das zu viert jetzt schaffen. Und das haben wir auch getan. Was aber natürlich das nicht ersetzen kann, dass sie die Mutter, die sie so geliebt haben, einfach nicht mehr erleben dürfen.
Kommen wir mal zur Musik auf BR Schlager. Welche Musik haben Sie denn so als Kind und Jugendlicher gehört?
Also ich bin bis heute ein Kind der 80er, war es damals eben auch. Die ganz große Band für mich ist Depeche Mode. Die machen so 80er Elektropop. Die gibt es bis heute, die machen heute noch tolle Musik. Und ich war auch letztes Jahr auf einem Konzert von denen. Aha, mochte ich immer gerne. Also das heißt, alles rauf und runter, Alphaville. Sie können diese ganzen klassischen 80er Pop-Sachen nehmen. Die schätze ich bis heute und habe da sehr viele Alben, auch in Vinyl noch zu Hause. Aber ein Steckenpferd ist und bleibt für mich, deswegen fühle ich mich hier wunderbar aufgehoben, ist für mich der Schlager. Rauf und runter. Ich mag einfach Schlager, nicht nur Partyschlager, es gibt auch wahnsinnig einfühlsamen Schlager. Es gibt wunderbare Texte, Sie können fast aus jedem guten Schlagersong einen Text rausnehmen und sagen, das klingt doch nach was. Schlager macht mir viel Spaß. Das sage ich jetzt wirklich nicht, weil ich heute hier bin. Es ist einfach so. Wissen auch alle, die mich kennen.
Haben Sie was Spezielles? Vielleicht finden wir ja was für Sie.
Also gucken Sie doch mal, es gibt einen ganz großen, den nicht jeder auf Anhieb kennt. Der junge Mann heißt Andreas Zaron, hat einen ganz großen Hit mal gelandet mit Ich fand das ganz große Glück im Zug nach Osnabrück. Das war damals beim Waren Grand Prix in München der Nummer 1 Hit gewesen. Und er macht als Andreas Zaron seitdem ganz, ganz wunderschöne Texte und Melodien. Und der Song Niemand liebt mich, so wie du, das ist ein Song, der einfach Spaß macht.
Kommen wir doch mal nach München. Sie leben jetzt in München. Das ist schon ein wenig anders als Frankfurt, oder?
Ja.
Haben Sie sich inzwischen dran gewöhnt?
Das ist ein wenig anders. Und dass es hier nicht ein wenig heißt, habe ich auch längst gelernt. Aber bayerisch oder münchnerisch kann ich leider bis heute nicht sprechen. Das ist anders. Aber ich wollte es auch mal anders haben. Wissen Sie, wenn jetzt hier wieder diskutiert wird, ob wir Hochhäuser in München brauchen, jetzt mal abgesehen von womöglich sogar sinnvollen wirtschaftlichen Gedanken. Ich, der alte Frankfurter, sagte dann immer, ich brauche das hier in München nicht. Ich bin nicht nach München gegangen, um eine zweite Skyline zu finden. Biergartenkultur, der englische Garten, die Wiesen, das sind alles Dinge. Der Eisbach, in dem ich mich treiben lasse, um dann hinter, mache ich immer noch so mit, nur in Badehose mit der Trambahn zurückzufahren. Die ganze Isar, das sind doch alles Dinge, die Spaß machen. Diese ganze bayerische Lebenskultur und Freude, die habe ich versucht aufzusaugen vom ersten Tag an, was nichts daran ändert, wenn ich dann nach Frankfurt zurückkomme, dass ich dann mein Handkiss mit Musik und den Äppelwein zu mir nehme.
Was waren Sie denn für ein Junge? Haben Sie sich schon immer für Gerechtigkeit auch eingesetzt? War das von Anfang an schon irgendwas, was Sie bewegt hat?
Ja, wissen Sie, das Lustige ist ja, das ist eigentlich das Schöne, wenn man so älter wird, irgendwie wird aus allem der berühmte Schuh. Ne? Also nicht nur, dass ich heute ja Theater und, wenn Sie so wollen, im weitesten Sinne mit der Juristerei verbinde, auch ansonsten erkennt man so vieles. Mir fallen Episoden dann ein aus der Kindheit, wo ich sage, ja, ich bin doch heute eigentlich auch nicht anders. Also ich habe es immer schon nicht gemocht, wenn mir jemand ein Nein entgegenschmettert und ich einfach das Nein nicht verstehe. Bitte nicht falsch verstehen. Nein heißt Nein. Das ist mir in vielen Bereichen ja ganz klar. Aber ich meine, Verbote müssen sein. Die braucht man auch. Aber man will sie nachvollziehen können. Und wenn jetzt einfach jemand nur qua Alters gesagt hat, das darfst du jetzt nicht, war ich damals schon nicht zufrieden. Und als ich einmal im Unterricht, da war ich nicht alt, da war ich 12 oder so, von meiner Kunstlehrerin rausgeworfen werden sollte, weil ich angeblich geredet hätte, hatte ich vielleicht auch. Da habe ich das nicht verstanden, dass sie dermaßen streng jetzt reagiert. Ich sollte wirklich für über eine Stunde vor die Tür. Und dann habe ich einfach der Lehrerin gesagt, ich gehe nicht raus. Und was sollte sie machen? Ich bin dann drin geblieben. Sie hat dann länger mit mir diskutiert, hat es auch versucht, psychologisch ein bisschen aufzuziehen, was denn mit mir los sei. Aber ich wollte von ihr verstehen können, warum sie jetzt so extrem streng mit mir umgeht. Ich wollte doch eigentlich nur weiter malen. Na? Also von daher, ich habe immer sehr viel diskutiert. Ich glaube, ich habe sehr viel gute Diskussionen auch schon angezettelt. Aber wissen Sie, ich bin auch immer wieder offen, wenn jemand sagt, Stefan, wir mögen das, dass du so viel redest und diskutierst, aber jetzt sei doch mal wieder auch still.
Also Regeln um der Regeln willen ist nicht so Ihr Ding.
Nein, tatsächlich nicht und übrigens auch in der Juristerei nicht. Ich finde, beim Strafrecht ist doch klar, jemand wird beschuldigt, das muss ja auch so sein. Wir brauchen ja jemanden, einen Staatsanwalt, der auch hier ein bisschen aufpasst. Aber dass dann jemand einen Verteidiger zur Seite bekommt, ist doch in Ordnung. Aber wenn ich sowas höre von Nachbarschaftsstreits, wo dann jede Kleinigkeit, wo jemand im Recht sein könnte, mit bösen juristischen Schreiben da ausdiskutiert wird, das mag ich überhaupt nicht. Ich habe in meinem Leben wirklich, ich glaube, zweimal jemanden verklagt, wo wirklich es nicht anders ging aus meiner Sicht. Aber es gibt Menschen, die haben eine Klagekultur, die verklagen 50 Leute im Jahr. Das ist überhaupt nicht meine Sache, obwohl ich hier der Jurist bin.
Na, das ist aber schon wieder ein psychologisches Problem.
Kann sehr gut sein, das ist wahr.
Ja. Also der Mann der Worte. Sport hat in Ihrem jungen Leben, glaube ich, keine große Rolle gespielt.
Ja, das mit dem Sport, das war alles ein bisschen schwierig. Als Tanzmaus hatte ich es versucht bei Dornröschen. Im Ballett war ich einmal, dann fiel Ballett gleich eine Woche später aus. Ich war damals 4 und dann sitze ich vorm Fernseher und dann lief da die Biene Maja, 17.10 Uhr. Und ich habe meine Mama gefragt, läuft das jetzt immer, wenn ich im Ballett bin? Die Antwort war ja. Ballett war dann auch rum. Judo, der weiße Gürtel, kurz vor der Prüfung für den Gelben, wurde mir geraten, nicht zur Prüfung zu erscheinen, weil ich den weißen Gürtel sowieso behalten würde. Und dann habe ich es lange Zeit gelassen. Ich habe auch nie Fußball gespielt. Das ist eben einfach so. Heute sehe ich die ganzen Jungs oder Herren in meinem Alter, wie die dann so im englischen Garten kicken und denken mir, das ist schon nett. Man kommt schnell über so einen Ball zusammen. Jetzt ist auch zu spät, wurde mir erklärt. Also Sport war nie meins, aber man muss eines sagen. Ich habe ja Musik gemacht, ich habe Theater gemacht, alles gut. Aber die Knochen und all das, die werden durch das ganze Theaterspielen, durch die Musik auch nicht besser in Gang gehalten. Deswegen habe ich doch vor ein paar Jahren ein bisschen Freude am Sport gefunden. Ich gehe sehr, sehr gern laufen, das mehrmals die Woche, und finde das tatsächlich ganz wunderbar und merke, es tut mir gut. Und ich gehe meine 11.000 Schritte am Tag im Schnitt.
Der BR-Schlagerbrunch mit Karin Schubert am Mikrofon und auf unserer virtuellen Brunch-Couch Stefan Lukas, Strafverteidiger und Fernsehstaatsanwalt. Aufgewachsen in der Metropole Frankfurt am Main, dann ein Studium in Frankfurt. Warum wussten Sie denn schon am zweiten Tag Ihres Studiums, dass Sie Strafverteidiger werden wollen?
Ja, also ich sage Ihnen das ganz klar. Wissen Sie, kennen Sie das? Es gibt so viele Lehrer, über die man heute noch lacht und sagt, das war doch der, der den Schlüsselbund immer einem entgegengeschleudert hat und mehr ist gar nicht hängen geblieben. Es gibt aber auch diese Lehrer, und das gilt auch für Professoren, die einen wirklich geprägt haben. Ich hatte einen Deutschlehrer, der uns einfach gewisse Thesen immer wieder entgegengebracht hat, die mich sehr interessiert haben. Und ich hatte eben diesen Professor, der es einfach geschafft hat, innerhalb von 1,5 Stunden die Leidenschaft, dieses Brennen für das Metier Strafrecht, das Brennen für Strafverteidigen rüberzubringen, inhaltlich uns aufzuzeigen, was wir in den nächsten Jahren alles lernen können. Und danach, ich hatte gar keine Chance. Dieses Gefühl war da, ich bin heim und habe gesagt, jetzt weiß ich's. Ich will Strafverteidiger werden. Das hat dieser eine Mensch geschafft, und genauso hätte ein anderer Professor es vielleicht schaffen können, dass das niemals was geworden wäre. Also man hat eine unfassbare Verantwortung als Professor, als Lehrer, und dieser Professor hat das super ausgefüllt, aus meiner Sicht.
Aber wie ist es mit einem Staatsexamen jetzt in der Tasche als Jurist? Kann man sich da seine Jobs quasi aussuchen?
Ganz so einfach ist es nicht, ne? Also Strafverteidiger zu werden ist insofern eine eigene Schwierigkeit. Sie können ein Büro haben mit 10 Verteidigern. Der Mandant, der sich dort meldet, der sagt nicht, gebt mir irgendeinen, der will dann den Herrn Meier, Müller oder eben den Herrn Lukas haben. Es ist ein sehr, sehr persönlicher Job, weil ja der Mandant ihnen ständig über die Schulter schaut. Beim Strafverteidigen sitzt der Mandant oft tagelang im Prozess neben ihnen. Und wenn der sie nicht riechen kann, wenn der sich ärgert, was sie da sagen und wie sie es sagen, dann ist das eine Katastrophe. Das heißt, es ist ein ganz wichtiges Ding, dieses Verhältnis Verteidiger und Mandant. Und damit ein Mandant überhaupt existiert, der sagt, ich will den Lukas haben, müssen sie es irgendwie schaffen, sich als Lukas, als Persönlichkeit Lukas zu etablieren. Und da ist es nicht so einfach, ein Büro zu finden, das sie auch so unterstützt und fördert, dass sie irgendwann der Lukas sein dürfen. Und von daher war das kein großes Aussuchen, sondern man musste hoffen, dass Büros, die dafür bekannt sind, dass sie einen stützen, dass man so ein Büro findet, dass das Ja sagt.
Sie haben ja erstmal in verschiedenen Anwaltskanzleien gearbeitet, ne? In Heidelberg und München.
Ja.
Da muss Familie wahrscheinlich erstmal zurückstehen, oder?
Ja, das Wort müssen ist vielleicht wahr, aber ich habe einfach nicht an Familienplanung gedacht damals. Ich war 27, als es losging, und ich wollte es erstmal verteidigen. Ich wollte ja auch unbedingt, habe dafür ja wirklich gebrannt. Und Heidelberg war eine große Schule für mich. Da habe ich teilweise 100 Stunden die Woche geknechtet arbeiten müssen, aber auch unfassbar viel gelernt. Und dann hat eine ganz tolle Kanzlei in München nach mir gefragt. Und dieses Büro hat mir unglaublich geholfen über 5 Jahre, dass ich in München Fuß fassen konnte. Und dann war ich soweit, meine eigene Kanzlei zu gründen.
Wie haben Sie denn eigentlich dann Ihre Frau kennengelernt? Die ist ja auch Juristin, ne?
Die ist im Prinzip auch Juristin, also Wirtschaftsjuristin, hat jetzt wenig mit dem echten Strafverteidigen zu tun. Aber uns verbindet natürlich sehr viel anderes. Die habe ich nicht in Juristerei betrieben oder sonst wo kennengelernt. Ich war auf Mallorca, und da war ich kein Hehl draus, da war ich schon oft. Ich liebe Mallorca, und das ist jetzt sehr lange her. 2002 gehe ich so Richtung Ausgehen, so gegen 21 Uhr, 21.30 Uhr. Und so ein Mädel vor mir mit einem riesen Koffer schimpft mit ihrer Freundin, die keinen Koffer hatte. Und mir war nicht klar, was dieser Auftritt soll. Von hinten sah die einfach sehr ansprechend aus, aber dieser riesen Koffer, dieses Gemeckere. Und dann habe ich die kurz überholt, war von vorne noch begeisterter und habe nur gefragt, was ist denn los? Was machst du denn mit diesem Koffer? Sie brauchte einen neuen. Sie war nicht aus dem Hotel geflogen, weil der alte wohl geplatzt war bei der Landung. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen und hatten uns dann einmal gedatet. Und das zweite Date fand dann nicht statt, weil sie mich versetzt hat.
Oh.
Und Tage später kam aber eine Mail von ihr, es tut ihr leid, und sie rührt sich mal nach dem Urlaub. Und dann haben wir 6 Wochen telefoniert, und dann ist sie nach München gekommen und wir sind zusammengekommen.
Ja, schöne Geschichte. Immerhin schmeißen Sie seit 8 Jahren Ihre Kanzlei auch zusammen.
Ja.
Und ich nehme an, auch der Freundeskreis besteht zum großen Teil aus Juristen.
Das denken Sie so, aber das ist tatsächlich nicht so.
Okay.
Der ist bunt gemischt. Ich habe wenig Freunde, die ich so beruflich kennengelernt habe. Und die Juristen, die im Freundeskreis Juristen sind, sind eher zufällig Juristen. Das können dann auch Leute sein, die ich irgendwo auf einer Party kennengelernt habe. Es gibt ein paar sehr liebe Juristen, die ich übers Fernsehen kennengelernt habe. Aber dieses Klassische, auch aus dem Studium, dass ich die alle mir rübergezogen hätte, allein schon durch den Umzug nach München. Nein, es ist eine ganz bunt gemischte Truppe bei uns.
Worüber spricht man da so bei Feiern und Zusammentreffen?
Also ein Großteil, ich muss es so sagen, ohne es bewerten zu wollen, ein Großteil der Juristen spricht wirklich über juristische Sachverhalte. Ich kann über alles reden und ich rede privat wahnsinnig wenig über Juristerei. Aber ich bin auch so, wenn jetzt einer ankommt und sich einfach interessiert und dann kommen die klassischen Fragen, wie ist das, einen Mörder zu verteidigen? Wie ist das, wenn er einem sagt, ich war's, aber ich will trotzdem Freispruch haben, dann werde ich nicht müde, weil ich ja das alles mag, diesen interessierten Menschen das auch auf einer Party, beim Essen gehen und so weiter zu erzählen. Aber mein Drang, immer über Juristerei zu reden, der hält sich in Grenzen. Ich rede auch gern den ganzen Abend über Schlager.
Seit 1999 sind Sie zugelassener Rechtsanwalt, seit 2003 Fachanwalt für Strafrecht. Das heißt natürlich auch, ja, Sie haben Mörder, Vergewaltiger und andere Schwerverbrecher kennengelernt. Oder verteidigen Sie nur die, die Sie für unschuldig halten?
Diese Haltung gibt es bei Kollegen, die habe ich nicht. Ich verstehe meinen Beruf so, also ganz simpel gesagt, ich habe mich bedingungslos für die Rechte eines Beschuldigten, eines Angeklagten einzusetzen. Und es ist jetzt nicht mein Job, diese Taten, die vorgeworfen werden, zu bewerten nach dem Motto, ja, also Steuerhinterziehung, mein Gott, keiner ist frei von Sünden, Körperverletzung, naja, wenn eine Frau den Mann schlägt, mache ich es noch, aber wenn ein Mann eine Frau schlägt, ist das schon für mich nicht mehr irgendwie greifbar, das will ich nicht. Das ist der falsche Ansatz aus meiner Sicht. Also ich habe nicht zu bewerten, warum dies, das, jenes bestraft wird, sondern ich habe mich einzusetzen einfach für das, was einem Angeklagten an Rechten zusteht. Und dazu gehört auch, dass ich nicht auf meine Intuition zu hören habe. Wissen Sie, wenn der Mandant mir sagt, ich war's, kann er genauso lügen, wie wenn er sagt, ich war's nicht. Ich war ja nicht dabei. Der Staatsanwalt war auch nicht dabei, der Richter und die Polizei war auch nicht dabei. Was wir haben, ist die Beweislage. Und wenn die Beweislage dürftig ist, also günstig für meinen Mandanten, und der Mandant sagt mir, er möchte Freispruch haben, dann kämpfe ich auf Basis der Beweislage um seinen Freispruch, selbst wenn mein Gefühl mir sagen würde, er könnte es gewesen sein. Weil mein Gefühl, ehrlich gesagt, interessiert keinen. Das kann auch völlig falsch liegen. Die Beweislage ist der Maßstab und von daher kann man sich relativ befreien, auch von diesem Druck, war er es nicht, weil darum geht es nicht. Es geht darum, ist eine Tat ausreichend beweisbar.
Ja, aber Recht und Gerechtigkeit, ne, im besten Fall geht es zusammen, aber da muss man ja kein Jurist sein, um zu wissen, dass das nicht immer so ist. Ja. Nervt das nicht dann auch manchmal?
Ich bin ganz oft genervt, kann ich Ihnen sagen. Was meinen Sie, wenn ich jetzt von einer Strategie überzeugt bin und das nicht durchbekomme, dann geht es mir nicht gut danach. Was meinen Sie aber umgekehrt, was für ein Gefühl es ist, wenn Sie um einen Freispruch kämpfen und den nach 12 Tagen Schweiß wirklich durchbekommen? Also dieser alte Spruch, wer nie verliert, hat den Sieg nicht verdient oder man muss auch hinfallen können, der gilt wie im Sport, auch beim Strafrecht. Sie haben ganz, ganz große Höhenflugmomente, länger soll es ja auch nicht andauern, aber Sie haben auch ganz viele Momente, wo Sie einfach sich sehr, sehr belastet fühlen, weil sie mitten in einem Prozess stecken. 5 Tage sind schon rum. Sie haben noch 4, 5 Tage vor sich und sie wollen das Ruder rumreißen. Also ich bin von dem, was ich mache, immer überzeugt. Ich habe eine klare Linie, die ich ausarbeite und dann kämpfe ich darum. Und das kann sehr belastend sein. Aber Sie müssen es immer noch als einen Beruf verstehen und Sie dürfen sich beruflich dann auch in dem Moment ärgern. Aber Sie müssen dann auch abends in der Lage sein, mal schön mit der Familie essen zu gehen.
Bleiben wir vielleicht nochmal ganz kurz bei dem, was Sie auch manchmal ärgert. Was läuft denn schief in unserem Rechtssystem?
Naja, also wissen Sie, das Gericht muss am Ende zu einer Überzeugung kommen. Und ich bin auch ein großer Fan, erstmal zu sagen, wir haben einen wirklich guten Rechtsstaat, wir haben tolle Gesetze. Und dieser Ansatz, dass das Gericht überzeugt werden muss, ist auch erstmal ein wirklich guter Ansatz. Aber wie immer, es gilt bei uns die Unabhängigkeit der Richter. Und so wie der eine Lehrer es anders macht als der andere, so gibt es einfach Richter, die es sehr gut verstehen, dem Volk wirklich, also auch den anwesenden Personen, auch dem Publikum, ein Urteil so zu erklären, dass sie da sitzen und sagen, das verstehe ich. Und es gibt Urteile, da sitze ich und verstehe die Welt tatsächlich nicht. Und letzteres ist ganz ungut, wenn das Ergebnis lautet, dass der eine jetzt 5 Jahre ins Gefängnis wandern muss oder dass derjenige freigesprochen wird, bei dem alle das Gefühl haben, der hat diese schlimme Vergewaltigung begangen. Also ich glaube, dass Richter eine sehr hohe Verantwortung haben, dass sie auch alle den Anspruch haben, sie auszuleben. Das heißt, von Schiefgehen würde ich nicht sprechen, aber es gibt Urteile, die von dem, wie sie erklärt werden, wie sie zustande kommen, ja, manchmal sich schon ein bisschen schief anfühlen und das ist natürlich nicht gut.
Gibt es ungerechte Richter?
Ich sag mal ja. Die gibt es. Oder es gibt Tage, an denen manch ein Richter ungerecht ist. Das Schwierige ist, ein Richter hat unabhängig zu sein. Und ich unterstelle jedem Richter, dass er diesen Anspruch für sich hat. Aber ich unterstelle auch, dass niemand jeden Tag diesem Anspruch gerecht werden kann. Ich würde mir eins wünschen, dass Richter da ehrlicher zu sich wären. Und wenn sie sich ertappen, dass sie nicht so ganz frei sind in einem Prozess, ganz klar sagen würden, hören Sie zu, ich bin befangen. Mhm. Weil aber die Uridee ist, nicht befangen zu sein, gesteht sich das praktisch kein Richter ein. Und es gibt einfach Prozesse, wo man das Gefühl hat, wir haben hier keine echte Chance bekommen. Mhm. Aber es gibt diese vielen, vielen Prozesse, wo ich sagen muss, großartig, was dieser Richter leistet. Dass er sich wirklich sämtlichen Zeugen so hingibt und sich wirklich ein Bild macht. Ich wollte kein Richter sein.
Wir blicken heute ein bisschen hinter die Kulissen der Juristerei mit Stefan Lukas, seines Zeichens Strafverteidiger und seit vielen Jahren auch Darsteller in diversen Gerichtsshows. Über Recht und Gerechtigkeit haben wir schon gesprochen, über spektakuläre Fälle mit viel Medienpräsenz und dass Sie gern auf Freispruch plädieren. Wie weit darf man sich als Anwalt eigentlich auf seine Mandanten einlassen? Bewegt man sich als Anwalt nicht auch ab und zu an der Grenze zur Illegalität?
Ich glaube, da kann man ganz schnell hinkommen, aber da war ich immer deutlich weit genug entfernt von. Der Mandant ist nicht mein Freund, der Mandant ist mein Auftraggeber. Und mein Job ist es, mein Beruf ist es, alles zu tun, dass er zu seinem Recht kommt, dass er einfach von der Prozessordnung her hat. Ich glaube, Sie sollten immer einen gesunden Abstand wahren. Wenn Sie sich ertappen, dass Sie dem Mandanten einfach nur glauben, weil Sie ihn so gerne mögen, dann sind Sie zu nah dran. Und von daher habe ich überhaupt keine Skrupel, dem Mandanten zu sagen, ich glaube dir das alles gern, was du da erzählst, aber vergiss es, bei der Beweislage kommen wir damit nicht durch. Das heißt, ich versuche immer und schaffe das auch, das schaffe ich tatsächlich, so viel Abstand zu haben, dass ich mich nicht, ich sag's mal so, einlullen lasse oder sich Gefallen an diesen Menschen so finde, ich sage, komm, jetzt gehen wir erstmal morgen gemütlich ein Bier trinken und dann gehen wir wieder verteidigen. Und ich würde mich jetzt auch nie hinreißen lassen, einen Sachverhalt mit ihm so abzusprechen. Sag's doch lieber so, dann klingt das irgendwie netter und lass das jetzt lieber uns so erklären. Nein, also man muss, glaube ich, Abstand ist genau das richtige Wort. Das ist auch genau der Grund, warum ich beispielsweise engste Familienangehörige gar nicht selbst verteidigen würde, weil genau dieser Abstand fehlen würde. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, ist auch nach außen das Transportieren, dass sie diesen Beruf verstanden haben, aber dass sie nicht der Kumpel des Angeklagten sind. Das ist für alle, auch für den Angeklagten, das Beste.
Trotzdem sind natürlich Gefühle immer im Spiel. Das kann man ja auch nicht abschalten. Woher wissen Sie, wann ein Mandant Sie anlügt? Da bekommt man doch im Laufe der Jahre wahrscheinlich einen siebten Sinn, oder?
Also wichtiger ist für mich, wann ein Zeuge mich anlügt, wissen Sie?
Okay.
Ein lügender Zeuge ist leichter zu entlarven als ein Zeuge, der die Wahrheit sagt, den kriegen Sie schwer kaputt. Ist klar, weil der sieht vor seinem geistigen Auge, was er erlebt hat. Von daher ist für mich immer sehr früh wichtig zu erkennen, lügt dieser Zeuge, dann versuche ich ihn da entsprechend zu enttarnen oder ist er eigentlich relativ stark bei der Wahrheit. Bei Mandanten, das klingt jetzt immer so ganz merkwürdig oft, ist es mir eigentlich egal, ob er mich anlügt oder nicht. Die Beweislage, die der Staatsanwalt meint zu haben, die interessiert mich. Dafür gibt es die Akte, die Verfahrensakte, die studiere ich rauf und runter. Und ganz selten brauche ich vom Mandanten ein bisschen Input, damit ich verstehe, warum es so und nicht so war. Aber an sich, wissen Sie, werde ich oft denken, jetzt lügt er nicht. Aber das ist alles für mich gar nicht so entscheidend.
Kein Lügendetektor.
Genau richtig, nein. Und ich glaube auch tatsächlich, dass jeder belügbar ist. Da können Sie noch so viel Menschenkenntnis haben. Wenn Sie jemandem grundsätzlich glauben wollen und gar keinen Argwohn haben müssen, dann kann man ihnen eigentlich alles erzählen. Das ist halt schade, wenn Menschen das ausnutzen. Ne?
Ja. Hatten Sie schon mal einen Freispruch, der sich dann im Nachhinein als falsch rausgestellt hat?
Nein, also im Sinne von, dass dann das Urteil sozusagen nochmal aufgehoben wurde, das hatte ich nicht. Aber ich habe sicherlich schon viele Freisprüche gehabt, bei denen mein Gefühl mir sagt, gemacht hat das. Aber der Freispruch war trotzdem zu Recht, weil die Beweise schlichtweg nicht gereicht haben.
Geht es nicht dann Ihrem Gerechtigkeitssinn entgegen?
Ganz im Gegenteil, der Gerechtigkeitssinn sagt mir ja gerade, es darf nicht passieren, dass jemand aufgrund einer Intuition verurteilt wird. Es ist, wissen Sie, es gibt diesen lateinischen Satz, den die meisten kennen, in dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten, heißt ja übersetzt, kann sehr gut sein, dass sie diese schlimme Tat begangen haben. Aber wenn zu viele Zweifel sind, buchten wir keinen ein, bei dem wir es nicht sicher sagen können. Und das ist ja richtig so.
Auch wenn dann ein Mörder frei rumläuft.
Wissen Sie, ich versuche das immer so zu erklären, dass dann nicht alle enttäuscht sind vom Lukas, der bis zu dieser Stelle noch so vernünftig geklungen hat. Aber bitte machen Sie sich's bewusst, Diebstahl oder Mord, jetzt mal ganz, ganz gleich, für etwas in Haft zu sitzen, der Freiheit entzogen zu sein, was sie nicht gemacht haben, das ist grausam. Das ist für sie grausam, vielleicht für die Kinder grausam, die dann jahrelang den Papa nicht sehen, für die Ehefrau. Das heißt, es muss doch am Ende bewiesen sein. Und wir sind alle nicht eine höhere Macht, nicht der liebe Gott, der die Tat kennt, der das wirklich sicher sagen kann. Wir müssen mit den Beweisen arbeiten. Und Gerechtigkeit ist es, wenn jemand freigesprochen wird, weil die Beweise nicht reichen. Und dann muss die Mühe voll drauf gestürzt und gestützt werden, diese Beweise rauszuarbeiten. Aber wenn nach einer wirklich hervorragenden Herausarbeitung die Beweise nicht reichen, dann bleibt am Ende die Sicherheit, dass die Beweise nicht gereicht haben und das womöglich mulmige Gefühl, dass jemand draußen ist, der was Schlimmes gemacht hat. Aber mit diesem Gefühl müssen wir leben, wenn man meine Erklärung einigermaßen meint, verstehen zu können.
So, jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Lukas. Wie real sind die Geschichten überhaupt? Geht's im Gerichtssaal vielleicht nicht doch viel langweiliger zu?
Im echten Gerichtssaal geht
Leben,
es. Ja, nein, ich kann da keinen echten Unterschied aufmachen. Manche sagen ja, im echten Leben wird nicht so gebrüllt wie in diesen Gerichtsshows. Wir brüllen heute viel weniger als noch in den Nullerjahren. Und in den Gerichtssälen wird zum Teil unfassbar viel gebrüllt. Was ja irgendwie auch schön ist, weil es zeigt, dass das alles Menschen sind, die da agieren. Aber es gibt schon manchmal wirklich laute Streits auch zwischen mir und dem Staatsanwalt. Ich versuche jetzt weiser und ruhiger zu werden. Aber sowas genauso wie Überraschungszeugen, die plötzlich reinkommen oder merkwürdigste Drumherum-Geschichten. Ich kann da keinen echten Unterschied auftun. Nur ist klar, die Ansprüche sind verschieden. Im echten Leben wollen wir einen Sachverhalt aufklären und in der Gerichtsshow wollen wir primär unterhalten, weil es eine Show ist.
Sie selbst sind ja auch mal in die Mühlen der Justiz geraten. Eine Anklage wegen Strafvereitelung hat sich über Jahre hingezogen, war auch sicher belastend, oder?
Das war sehr belastend. Also ich glaube, ich war auch vorher schon sehr empathiefähig für meine Mandanten. Das ist wichtig, aber mir braucht heute keiner kommen und sagen, Herr Lukas, Sie können das ja nicht nachfühlen, Sie machen hier nur Ihren Job. Wenn Sie 3 Jahre einem Verfahren ausgesetzt werden soll, das am Ende, wenn es nach dem Staatsanwalt geht, dazu führt, dass Sie Ihren Anwaltsjob und damit auch den Fernsehjob als Anwalt für immer an Nagel hängen müssen, dann ist das natürlich sehr belastend. Vor allem, wenn Sie einen Beruf verlieren sollen, für den Sie wirklich so leben, wie ich das mit Leidenschaft jetzt seit 25 Jahren tue. Das war sehr belastend. Das endete dann mit dem großen Knall, mit dem Freispruch. Und das darf ich auch so sagen, völlig zu Recht. Die Urteilsbegründung war ja auch entsprechend. Aber der Weg zu dem Freispruch hin, der war natürlich steinig. 3 Jahre, wo Sie nicht wissen, wie es ausgehen wird und wo im Worst Case eben Ihr ganzes Leben, das Sie sich so vorgestellt haben, nicht mehr leben können. In der Zeit bin ich Vater geworden, ich hatte gerade eine Kanzlei neu gegründet. Das war sehr, sehr belastend. Aber, das sage ich auch immer dazu, ich habe auch in den 3 Jahren mein Leben leben können und auch gelebt. Man kann jetzt nicht sagen, ich hänge mal 3 Jahre mein Leben einfach auf, bis das alles geklärt ist. Wissen Sie, das Leben hat ständig für einen Überraschungen übrig. Wenn man jetzt ständig, weil etwas nicht gut läuft, sagt, jetzt lebe ich mal wieder eine Runde nicht, dann wird das Leben verdammt kurz. Also wie habe ich das geschafft? Ich hatte 2 sehr, sehr gute Anwälte. Deswegen kann ich immer nur sagen, Anwälte sind, Strafverteidiger sind wichtig. Die haben mich freigehalten, die haben alles gemacht und mich dann behelligt, wenn sie wirklich Input von mir brauchten. Ich habe manchmal Wochen oder Monate nichts gehört, wusste aber, die haben das alles im Griff und machen das und habe dann natürlich versucht, mich einigermaßen abzulenken. Und mir hat sehr geholfen, meine Frau, dass wir gesagt haben, wir stehen das zusammen durch. Haben wir dann auch getan und ich sage auch im Nachhinein, ich hätte es nicht gebraucht, dass ich danach nochmal ungemein bekannter war, weil dieser Fall in dieser Form einzigartig in Deutschland ist. Den gab es davor nicht, den gab es danach in dieser Form nicht und hat deswegen auch alle Anwälte auf den Plan gerufen. Es ist also ein sehr, sehr beachteter Fall, sage ich trotzdem auch heute, ich hätte das nicht gebraucht. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit.
Es ist ja immerhin ein Freispruch geworden. Was glauben Sie heute? Was steckt denn da dahinter?
Aber wissen Sie, das Problem ist, wenn man auf sowas versucht zu antworten, sind Sie ganz schnell immer in dem, was man Verschwörungstheorien nennt. Gleichzeitig sind natürlich solche Ideen auch immer spannend, weil man sie schon fragen muss, wie kann das sein, dass es in dieser Konstellation diesen Fall nur beim Lukas gab? Wissen Sie, da wird auch viel spekuliert, man kann da auch viel nachlesen. Ich versuche da weiterhin konsequent mich nicht dran zu beteiligen. Ich habe mich gefreut, diesen Freispruch zu haben, ziemlich leise gefreut und habe mich dann voll wieder in meine Arbeit gestürzt mit dem Wissen, ich bleibe jetzt Anwalt und habe dann erstmal ein Buch geschrieben.
Genau, 2012, Auf der Seite des Bösen, meine spektakulärsten Fälle als Strafverteidiger. Geht es da eher um die Fälle, also wahre Kriminalgeschichten oder um Ihren Job zwischen Kriminalität und Gerechtigkeit?
Genau genommen um beides. Es sind echte Fälle aus meinem Verteidigerleben, aber ich habe vom Ansatz her versucht, wirklich dem Leser zu zeigen, wie macht der Lukas das? Wie mache ich persönlich das, diesen Spagat hinzubekommen? Einerseits Familienvater zu sein, dann wieder ein ganz schlimmes Sexualstrafverfahren zu bearbeiten, darin zu verteidigen. Wo komme ich an Grenzen? Warum komme ich mit vielen Grenzen so gut klar? Also vieles, was wir heute auch angesprochen haben, das versuche ich immer wieder an den Fällen dem Leser näher zu bringen, sodass er den Lukas in seinem Job wirklich erfühlen kann.
2017 dann das Buch Garantiert nicht strafbar. Klingt ein bisschen wie eine Anleitung für Straftäter, wie man sich am besten durchmogelt.
Ja, das Lustige ist, dass das alle so sehen, aber man könnte es auch so sehen. Toll, endlich mal einer, der sagt, liebe Leute, macht euch nicht strafbar. Und ich sage euch einfach, wie es macht, dass ihr rechtschaffende Bürger seid. Ja, das Buch ist mit Augenzwinkern geschrieben worden. Der Untertitel war ja auch, wie sie garantiert straffrei schwarz fahren, Drogen zu sich nehmen oder aus dem Gefängnis ausbrechen. Da ist also Schmunzeln die Hauptidee gewesen, aber natürlich garniert mit wahren Fällen und mit Beispielen. Und das ist ein launiges Buch geworden und ist dann ja auch, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, auch die Basis für mein erstes Bühnenprogramm dann gewesen.
Drei Bücher hat er inzwischen schon geschrieben, mein heutiger Brunch-Gast auf BR Schlager. Stefan Lukas, bekannt aus diversen Gerichtsshows wie Richter Alexander Holt oder seit 2022 wieder neu aufgelegt Ulrich Wetzel, das Strafgericht. Im wahren Leben hat Stefan Lukas eine Anwaltskanzlei, die er mit seiner Frau betreibt. Freitags haben Sie ja auch immer einen festen Termin, da sind Sie im Gefängnis. Ja. Was machen Sie da?
Naja, ich besuche meine Leute, ne? Meine Mandanten. Die haben kein Sprachrohr nach außen und das ist heute fast noch schlimmer als vor 30, 40 Jahren. Wir sind es heute gewöhnt, den ganzen Tag am Handy zu hängen, kurz mal eine Nachricht rauszuschicken, zu chatten. Im Gefängnis wird noch klassisch wie früher Briefverkehr gehalten. Da schreiben die einen Brief und 5 Tage später, wenn es schnell geht, manchmal erst 3 Wochen später, ist der Brief dann bei der Ehefrau oder bei den Kindern und der Brief geht zurück. 2-mal im Monat eine Stunde Besuch in einem Raum mit 10 weiteren Gefangenen, mit jeweils 3 Besuchern. Das sind natürlich Umstände, die sehr belastend sind für die Gefangenen, vor allem für die, die noch auf ihren Prozess warten, die noch gar nicht bestraft sind. Und den Großteil sind diese Menschen alleine, abgeschlossen von der Außenwelt. Und dann gibt es den Anwalt, der regelmäßig vorbeikommt, der den Fall mit denen bespricht, aber auch so mit denen ein bisschen quatscht, den sie bestenfalls eben auch gerne mögen. Und das ist wichtig, auch wenn es mal nicht so viel zu besprechen gibt, diese Menschen im Gefängnis zu besuchen und denen ein bisschen was zu erzählen von draußen.
Wenn man Krimis guckt, dann sind es ja meistens alles harte Kerle, die dort einsitzen, Testosteron pur. Wie schaut die Wirklichkeit aus?
Die Wirklichkeit schaut in etwa so aus, wie wenn Sie jetzt in München durch die Fußgängerzone gehen. Alles, was diese Gesellschaft uns bietet, ne, an Menschen, an Persönlichkeiten, erleben Sie im Gefängnis, weil jeder von uns kann ein Straftäter werden oder zumindest einer Straftat bezichtigt werden. Da ist niemand frei von. Ganz selten ist es, dass Sie sagen, oh, wenn ich ihn nur sehe, läuft es mir kalt den Rücken runter. Den Großteil der Mandanten mag ich gerne, mit einigen komme ich zumindest gut aus. Und ganz wenige sind es, wo ich denke, so als Typ bräuchte ich den jetzt nicht.
Ja, das ist der eine Teil Ihrer Arbeit. Dann kommt ja diese Liebe zur Schauspielerei noch dazu. Die hat Sie ja dann letztendlich doch auch eingeholt seit Beginn der Gerichtsshow Richter Alexander Holt im Jahr 2001. Da waren Sie eigentlich bis zur Einstellung der Serie dabei als Staatsanwalt, sogar unter Ihrem eigenen Namen.
Ja, genau, richtig.
Stimmt es eigentlich, dass Sie die Rolle erst ablehnen wollten?
Also ganz so hart war es nicht, aber es ist tatsächlich so, als es dann irgendwann hieß, Herr Lukas, Sie sind mit an Bord und ich mich sehr gefreut hatte. Ich war damals 29, junger Anwalt. Und dann sagen die mir kurz, bevor es losgeht, aber Ihnen ist schon klar, Herr Lukas, Sie spielen hier nicht den Strafverteidiger, Sie sind der Staatsanwalt. Da war ich tatsächlich ganz unglücklich. Ich wollte ein smarter Verteidiger sein, der sich für seine Mandanten einsetzt, eben wie im echten Leben. Und dann soll ich plötzlich das spielen, was ich nie sein wollte. Also mein damaliger Kollege, der eine Generation älter ist, der hatte mir gesagt, mein Gott, ist doch mal lustig, die andere Seite zu spielen. Und wenn du es nicht gut machst, kannst du sagen, ich bin ja auch kein Staatsanwalt. Oder du sagst, so sind sie halt, die Staatsanwälte. Du bist doch viel freier auf der Seite. Und die Mandanten, das war ja meine Sorge, die schnallen das schon, dass das Fernsehen ist und dass du in Wirklichkeit Verteidiger bist. Und es gibt auch Mandanten, die das toll fanden, die dann immer gesagt haben, toll, dass sie beide Seiten können. Also heute kann ich sagen, schon lange, ich bin froh, der Staatsanwalt im Fernsehen zu sein. Es macht einen unfassbaren Spaß, diesen gnadenlosen Staatsanwalt zu spielen und sagen zu können, das ist eine Persiflage auf manche Staatsanwälte.
Wie ist das denn mit dieser Scripted Reality bei der Sendung Im Namen der Gerechtigkeit? Wir kämpfen für Sie. Da waren Sie ja zwischen 2013 und 2016 sogar als Rechtsanwalt zu sehen.
Richtig, ne? Ja.
Wie viele Freiheiten hat man da, was auch den Text angeht? Darf da mal improvisiert werden oder muss man sich an diese geschriebene Realität halten?
Wir haben unfassbar viele Freiheiten. Deswegen machen diese Formate so viel Spaß und deswegen sind wir auch echte Juristen und keine Schauspieler, die da eingesetzt werden. Also bei diesen Gerichtsshows selbst, das nennt man Live on Tape, das heißt, wir drehen an sich so, als wäre es eine Live-Show und nur in seltenen Fällen wird mal kurz unterbrochen, wenn irgendwas wirklich völlig verrutschen sollte. Mhm. Und da sind wir völlig frei in der Art, wie wir unsere Sätze formulieren, ob wir nochmal nachhaken, ob wir uns auf irgendein Wort da beziehen, das gefallen ist, was im Drehbuch so nicht drin stand, weil wir wirklich unsere Juristenarbeit machen sollen. Und in diesem Format, was Sie angesprochen haben, im Namen der Gerechtigkeit, das war jetzt ja keine Live-Show vom Gefühl her, sondern so ein bisschen wie ein Film, wie ein Krimi, kann man sagen. Da muss natürlich sich mehr an den Text gehalten werden. Aber da war das Tolle, dass wir den Text aber im Vorfeld komplett an uns anpassen konnten. Das heißt, ich bin alles nochmal durchgegangen, habe die Sätze so formuliert, wie ich sie sprechen würde, habe Auffälligkeiten, wo ich sage, so ist es vielleicht nicht ganz korrekt, sofort geändert, meinen eigenen Humor noch reingebracht. Also Stefan Lukas als Verteidiger und als Staatsanwalt im Fernsehen, in diesen Formaten, die Sie angesprochen haben, das bin ziemlich gern 100% gehend ich.
Klar, die Bühne hat Sie schon immer fasziniert, darüber haben wir gesprochen, aber so ein Kabarettprogramm, das ist doch nochmal was ganz anderes.
Das ist was ganz anderes. Also ich kann Ihnen sagen, als ich vor gut 7 Jahren meine Premiere mit Garantiert nicht strafbar hatte, war ich unfassbar aufgeregt. Ich unterhalte mich ja gerne, ich erzähle auch gerne, aber das Publikum, das da hinkommt, das möchte unterhalten werden. Mit Strafrecht, aber es möchte unterhalten werden. Da müssen Pointen auch gut sitzen. Das heißt, es ist eine unfassbar große Vorbereitung, ein Programm zu verfassen, das Programm einzustudieren. Da hat dann mein Bruder, der Profischauspieler, mir sehr bei geholfen. Es macht unglaublich Spaß, da oben zu stehen und Menschen im Publikum zu haben, die da sind, weil sie von ihnen was erfahren möchten, auf unterhaltsame Weise.
Wie viel dürfen Sie denn überhaupt über reale Fälle sagen?
Das hängt immer davon ab. Es gibt einige reale Fälle, da kann ich fast 1:1 berichten, weil ich das Okay vom Mandanten bekommen habe. Und in anderen Fällen mache ich das so, wie es üblich ist, dass man es dermaßen zumindest abstrahiert, dass man nicht drauf kommt, von wem ich da spreche.
Wie ist das bei Kreuzfahrten? Da treten Sie ja auch regelmäßig
auch noch, ja,
auf. Was interessiert denn die Leute da? Die trifft man ja wahrscheinlich auch immer wieder mal an Deck und wird quasi genötigt, Rede und Antwort zu stehen.
Also wenn Sie da 2-3 Wochen auf dem Schiff sind und viele von den Gästen auch so lange da sind, dann werden Sie irgendwann für die auch so zum Haus- und Hofanwalt. Also man merkt, dass die erste Woche lässt man mich da noch relativ in Ruhe. In der 3. Woche kommen sie alle an und sagen, Mensch, mein Anwalt, da ist er ja. Aber ich mag es auch, wenn dann die Menschen unterm Strich immer auf sehr nette Weise ankommen und sagen, Herr Lukas, vor allem wenn Sie ankommen, sagen, Herr Lukas, das war toll gestern, was Sie gemacht haben. Also Bauchpinselei haben Sie immer inklusive, wenn Sie als Kreuzfahrtanwalt unterwegs sind.
Okay, dann wünsche ich Ihnen toi 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 für all Ihre Vorhaben. Ich sage danke für das offene und aufschlussreiche Gespräch über Juristisches und Kabarettistisches. Stefan Lukas, es war mir ein Vergnügen.
Es war mir ein Vergnügen, ein ganz dickes Danke. Es hat mir Spaß gemacht, es war nur viel zu kurz. Dankeschön.
Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.